Jetzt geht es also wirklich los, das Wahljahr 2026. In gleich 5 Bundesländern werden die Bürger an die Urne gerufen, um einen neuen Landtag zu bestimmen. Unter anderem auch in Rheinland-Pfalz. Da ist es in diesem Monat soweit. Rheinland-Pfalz im Südwesten, das war in den letzten Jahrzehnten so eine Art Erbhof der SPD. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Ministerpräsidenten wie Kurt Beck, 21 Jahre. Oder zuletzt Malu Dreyer. Im Moment, da sieht es so aus, als ob die bestehende Ampelkoalition nicht weitermachen kann, weil die FDP wahrscheinlich aus dem Landtag fliegt. Und die AfD könnte ihr Ergebnis deutlich verbessern. Sie stand bei letzten Umfragen so um die 19%. Das Thema möchte ich jetzt besprechen mit Jan Bollinger. Er ist Spitzenkandidat der AfD in Rheinland-Pfalz und auch jetzt schon Fraktionsvorsitzender im Landtag. Herr Bollinger, ich grüße Sie.
Guten Tag, freue mich, bei Ihnen zu sein.
Der Südwestrundfunk schreibt über Sie, er will Ministerpräsident werden und in die Staatskanzlei einziehen. Im Moment sieht es, glaube ich, eher nach dem Oppositionsführer aus. Oder haben Sie da doch noch die Erwartung eines Wunders?
Nun, zunächst mal muss es natürlich unser Anspruch sein, als stärkste politische Kraft Deutschlands und auch je nach Umfragen, wo wir bei anderen Instituten deutlich über 20% liegen, selbst in die Staatskanzlei einzuziehen. Wie dann der Wähler entscheiden wird, werden wir sehen. Und natürlich wissen wir, dass SPD und CDU auch schon zukünftige Besetzungen von Ministerien ausloten. Also insofern ist die Wahrscheinlichkeit beträchtlich, dass da Wunter weiter gemerkelt, geschweizert und gedreiert wird zum Schaden unseres Landes, wie man auch auf Bundesebene sieht. Aber nichtsdestotrotz wollen wir das konkrete Wahlergebnis abwarten. Und ich glaube, man sieht hier in Rheinland-Pfalz, was das Ergebnis von 35 Jahren SPD-Mistwirtschaft ist. Das Land ist heruntergewirtschaftet mit einem enormen Sanierungsstau bei der öffentlichen Infrastruktur, bei Krankenhäusern, bei den Kommunen. Wir haben das schlechteste Wirtschaftswachstum bundesweit. Wir haben eine ansteigende Zahl von Unternehmensinsolvenzen. Wir haben eine steigende Kriminalität im öffentlichen Raum, im ÖPNV. Auch in Rheinland-Pfalz wird nicht abgeschoben. SPD und Grüne haben das Land mit rotem und grünem Filz überzogen und bedienen sich vor allem selbst. Also insofern ist es kein Wunder, dass die Bürger nach einer Alternative Ausschau halten. Und ich denke, dass wir auf den letzten Metern hier auch nochmal deutlich zulegen werden. Von daher bin ich ganz zuversichtlich und wir warten mal ab, was dann die Entscheidung des Wählers sein wird.
Einige wichtige Themen haben Sie bereits angesprochen. Wir führen die gleich noch ein bisschen aus. Aber das Schweizern, das bezog sich ja nicht auf die Schweiz, sondern auf Alexander Schweizer. Er ist Ministerpräsident und ich habe in Vorbereitung dieses Interviews mal nachgeschaut, seit wann ist er eigentlich im Amt? Weil der ist mir noch nie so richtig groß aufgefallen. Einige seiner Vorgänger, die kannte man durchaus auch bundesweit. Er ist aber schon seit, ich glaube, so anderthalb Jahren Regierungschef. Wie ist denn seine Bilanz? Ist er Ihnen aufgefallen?
Ja, man muss zunächst mal sagen, die Bilanz der SPD insgesamt ist eben miserabel. Ich habe Ihnen die Eckdaten genannt. Zur Bilanz der SPD gehört auch das katastrophale Versagen bei der Flutkatastrophe an der Ahr, wo man eben trotz Warnungen der Opposition, der Feuerwehr aus dem Katastrophenschutz, die Warnsysteme im Land, im Ahrtal nicht weiter ausgebaut hat, wo die Krisenkommunikation nicht funktioniert hat und wo auch deshalb viele Menschen sterben mussten, viel zu viele, 135 Menschen sind im Ahrtal gestorben. All das gehört zur Bilanz der SPD und auch zur Bilanz von Alexander Schweizer, denn das muss man auch sagen, der ist ja kein Homo Novus, sondern bevor er Ministerpräsident wurde, dazu ist er eben nicht gewählt worden, sondern Malu Dreyer ist dann vor ungefähr anderthalb Jahren zurückgetreten. Wahrscheinlich deshalb, weil sie wusste, dass die Versäumnisse im Ahrtal auch ihr zu Recht angelastet werden. Hat Alexander Schweizer dann von der SPD auf den Schild heben lassen, also als ein Ministerpräsident, der nie selbst direkt gewählt worden ist, der aber seit langem mitwirkt. Er war unter Dreier Minister, er war vorher Fraktionsvorsitzender der SPD. Also Schweizer steht für dieses ganze System, für diese Misswirtschaft und es ist mit ihm kein Neuanfang zu erwarten, ebenso wenig wie mit der CDU, denn die werden sich wie im Bund, auch selbst wenn sie jetzt stärkste Kraft werden würden. In einer Koalition mit der SPD würden sie sich am Nasenring von der SPD durch die Manege ziehen lassen. Auch da ist keine Politik fürs eigene Land zu erwarten. Und Bürger, die umsteuern wollen, die haben eben mit der AfD eine Alternative für Politik, für das eigene Land und für die eigenen Bürger.
Ihr Landesverband ist in den letzten Monaten weniger durch einen Wahlsieg in die Schlagzeilen gekommen, als durch die Verweigerung, überhaupt zu einer Wahl antreten zu dürfen. Das war die Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen. Der Trick dabei war, dass Oberbürgermeister Joachim Paul, Ihr Fraktionskollege, wollte es werden, Wahlbeamte sind. Das heißt, Kandidaten für die Landtagswahl kann man nicht so einfach ausschließen, aber dennoch, wie sehr spüren Sie im Wahlkampf den Versuch, Sie zu behindern? Die Spitzenkandidatin der Grünen, Katrin Eder, ließ sich ja vor einigen Tagen sogar zitieren mit dem Satz, ein AfD-Verbotsverfahren ist eine Frage der Haltung.
Gut, da haben Sie jetzt mehrere wichtige Punkte angesprochen. Fangen wir mal von hinten an. Also Katrin Eder hat ja, die Grünen zeichnen sich ja durch diese grundsätzlich undemokratische Haltung aus, eben nicht die AfD im Wettbewerb der besseren Argumente bestehen zu wollen, sondern eben unbequeme Wettbewerber, die man inhaltlich nicht zu fassen bekommt, einfach verbieten zu wollen. Ich glaube, das sagt schon genug über die Grünen aus. Bezeichnend ist es darüber hinaus, dass sie an dieser irrigen, unsinnigen Auffassung sogar nach dem wegweisenden Urteil des Verwaltungsgerichts Köln festhält. Das VG Köln hat ja kürzlich festgestellt, die AfD ist eben nicht gesichert rechtsextrem, hat diese parteiische Behauptung des instrumentalisierten Inlandsgeheimdienstes schon im Eilverfahren verworfen, und dass die Frau Eder trotzdem in Widerspruch zur Rechtsprechung daran festhält, zeigt, dass die Grünen es nicht mit dem Rechtsstaat haben, dass sie es auch nicht mit der Demokratie haben, dass sie tatsächlich Angst vor dem Bürger und der Demokratie haben. Und das gilt auch für die SPD hier im Lande. Sie haben eben das unsägliche Vorgehen der SPD-Landesregierung. Da ist ja der Innenminister Ebling zu nennen, auf dessen Betreiben das maßgeblich zurückgeht, dass man eben AfD-Bürgermeister, hauptamtliche Bürgermeister als Wahlbeamte eben mit einer, unter anderem einer hanebüchenen Liste extremistischer Vereinigungen, auf denen dann die AfD neben Al-Qaida zum Beispiel steht, zu verhindern versucht. Wir gehen da aber weiter rechtlich dagegen vor. Und ich glaube, dass es im Demokratieempfinden der Bürger jetzt schon zu einem Bumerang geworden ist für die SPD. Rheinland-Pfalz, es klang eben an, ist wahrscheinlich die letzte richtige SPD-Hochburg. Hier breitet die SPD seit 35 Jahren ihren meterdicken roten Filz übers Land aus, und die merken schon, dass wenn sie hier jetzt scheitern, dass das dann insgesamt ein erstes Totenglöckchen für die SPD ist. Das versuchen sie mit allen Mitteln, auch mit undemokratischen Mitteln, zu verhindern. Das ist so eine Art Versuchslabor geworden, das Land zur Bekämpfung der AfD. AfD-Mitglieder sollen nicht mehr als Bürgermeister antreten können, oder zumindest dann, wenn sie gewählt sind, das Amt nicht antreten können. Sie sollen nicht mehr im öffentlichen Dienst arbeiten können. Da wurde Herr Ebling ja mittlerweile von seinem eigenen Ministerium zurückgepfiffen. Das ist also etwas, was natürlich Druck ausübt auf unsere Mitglieder, was aber auch uns bestärkt in unserem Kurs und was das gesunde demokratische Empfinden vieler Bürger gestört hat. Und vielleicht als Letztes möchte ich mal darauf hinweisen, dass natürlich das tatsächlich etwas ist, was zu Recht auf Bundesebene Entsetzen ausgelöst hat und der AfD die Sympathien dazu fliegen lassen. Aber unser Landesverband kann auch Erfolge aufweisen. Wir hatten bei der Bundestagswahl das beste Wahlergebnis aller westlichen Flächenländer, lagen über 20% bei unserem AfD-Wahlergebnis. Und daran wollen wir anknüpfen und entsprechend gut auch bei der hiesigen Landtagswahl abschneiden. Und wir gehen davon aus, dass die letzten Umfragen von Infratest, DIMAP bei 19%, dass die Realität dann nicht widerspiegeln. Bei INSA waren wir schon im letzten Herbst bei 23%. Also wir rechnen fest mit 20 plus X.
Sie sprachen vom Versuchslabor Rheinland-Pfalz tatsächlich. Also es gab auch einen Bürgermeister bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen oder Kandidaten, der nicht kandidieren durfte. Gleichzeitig in anderen Ländern gibt es einen AfD-Landrat. Es ist jetzt gerade in Sachsen ein Bürgermeister gewählt wurde. Heißt aus Ihrer Sicht Versuchslabor, man testet das aus, was man dann auch in anderen Ländern ausrollen will?
Genauso, das sehe ich so. Einmal ist natürlich jetzt hier der Druck auf die SPD besonders hoch, weil wir eben kurz vor einer wegweisenden Wahl stehen. Das ist mit das letzte Bundesland, in dem die SPD wirklich stark ist. Das ist ein Land, das sie tatsächlich, Sie haben es richtig gesagt, als Erbhof betrachtet. Und die wissen schon, dass wenn sie jetzt hier ihren Ministerpräsidenten, den sie als selbstverständlich erachten, wenn sie den nicht mehr aufgestellt bekommen, wenn die Staatskanzlei an eine andere Partei geht, dass dann natürlich sie auch den Griff auf dieses Land verlieren. Und den haben sie aber im Moment noch. Und wir haben ja in den 35 Jahren Zeit gehabt, auch Behörden etc. mit ihren Parteigängern, mit Sympathisanten zu durchsetzen. Das heißt, es findet jetzt genau das statt. Man versucht jetzt mit repressiven Maßnahmen die AfD zu schädigen. Und wenn das erfolgreich wäre, wird das natürlich so sein, dass es ausgerollt wird. Und gleichzeitig ist natürlich, wenn die AfD trotzdem erfolgreich ist, und danach sieht es ja erfreulicherweise aus, dass eben auch ein gutes Zeichen in den ganzen Bund, dass man unserer damit nicht habhaft wird und dass wir die politische Wende im Schicksalsjahr 26, dass man die auf diese Weise nicht aufhalten kann, sondern ganz im Gegenteil, dass viele Bürger, die ohnehin schon Probleme haben mit diesen Praktiken, die Opposition mit Geheimdiensten zu bekämpfen, dass die damit umso sicherer auf die Seite der Alternative getrieben werden.
Opposition mit Geheimdiensten bekämpfen. Sie haben auch eben gesagt, der instrumentalisierte Verfassungsschutz. Würden Sie Ministerpräsident werden? Würden Sie diesen Verfassungsschutz auflösen?
Wir haben in unserem Wahlprogramm geschrieben, dass wir den Verfassungsschutz nicht grundsätzlich auflösen wollen. Inlandsgeheimdienste gibt es in vielen Ländern. Es ist ja so, dass Geheimdienste und Polizeibehörden aufgrund der Erfahrung mit dem Nationalsozialismus unterschiedliche Schwerpunkte haben. Der Geheimdienst hat da weiterreichende Kompetenzen. Eine Geheimpolizei, die beide Kompetenzen vereint, wollte man, und das sehen wir auch so, aus den historischen Vorbildern nicht. Was wir aber wollen, ist, dass dieser Geheimdienst dann einen anderen Fokus bekommt. Sinnvoll ist es, ihn einzusetzen für die Bekämpfung von Terrorismus. Wir haben viele islamistische Gefährder. Wir haben auch zunehmend einen Ansätze eines linken Terrorismus und für die Bekämpfung wirklich umsturzlicherer Bestrebungen, aber eben nicht dafür, dass man eine ganze politische Richtung unter Generalverdacht stellt, dass man Gedankenverbote entwickelt. In dem Gutachten des Verfassungsschutzes hier in Rheinland-Pfalz, wo es dann eben um Joachim Paul, um die Verweigerung seiner Kandidatur als Oberbürgermeister ging, da waren da wirklich so bizarre Begründungen enthalten. Tatsächlich hat man sich nicht entblödet, als Grund für eine angeblich extremistische Gesinnung anzuführen, dass er in Publikationen Artikel über den Herrn der Ringe und über das Nibelungenlied geschrieben hat. Also diesen grausamen Unsinn, das wird natürlich abgeschafft. Ein Inlandsgeheimdienst brauchen wir, aber einen, der sich um die Sicherheit der Bürger kümmert und der nicht die Opposition bekämpft. Und das wird unsere Stoßrichtung sein.
Auch der Herr der Ringe ist also gesichert rechtsextrem, entnehme ich, in Rheinland-Pfalz. Gibt bei vielen Menschen den Eindruck, dass neben der Politik auch die Medien sehr stark gegen die AfD eingestellt ist und einige ihrer Kollegen in anderen Landesverbänden die Landtagswahlen haben, wo man auch sich offenbar absolute Mehrheiten erhofft, sagen, wir werden den Rundfunkstaatsvertrag unserer ARD-Anstalt kündigen. Würden Sie dasselbe mit dem SWR tun?
Ja, das würden wir tun und das steht auch in unserem Wahlprogramm und das sage ich ja auch in jeder meiner Reden. Wir haben da ein sehr schönes Konzept, den sogenannten Grundfunk. Das heißt, wir sagen, ja, man kann schon öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, der muss aber nicht diesen enormen Umfang haben, wie jetzt diesen Senderwildwuchs und enorme Budgets für Pensionszahlungen von ehemaligen Intendanten, die schon während des Berufslebens besser dotierte Positionen haben als der Bundeskanzler und natürlich dann auch als der Ministerpräsident. Das brauchen wir alles nicht. Was wir wollen, ist ein Schaufenster der Regionen. Was wir gerne auch weiter unterstützen, das sind die Bürgersender, das Bürgerfernsehen, offene Kanäle, wo die Bürger eben selber sich beteiligen können. Das werden wir nicht antasten. Wir sind aber der Auffassung, dass man mit 10% des Budgets gut auskommt. Soweit würden wir das zurückstutzen mit dem Fokus auf eben regionale Berichterstattung und finanzieren würden wir das Ganze über eine Online-Steuer, dass die vielen Digitalkonzerne, die unseren Marktplatz hier nutzen, ohne dafür in irgendeiner Weise beizutragen, dass die eben eine Abgabe entrichten und damit ersparen wir unseren Bürgern die unsäglichen GEZ-Gebühren, die dann zum Beispiel patriotisch gesinnte Menschen dafür leisten, dass sie dann von den linksgestrickten Sendern noch diffamiert werden. Das wird mit uns sofort enden.
Ist das, was die ARD jetzt, ich glaube gestern oder in dieser Woche beschlossen hat, drei ihrer Spartenkanäle einzustellen, Tagesschau 24, One und Alpha, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ist das aus Ihrer Sicht ein richtiger Schritt?
Ja, das ist ein richtiger Schritt. Das ist natürlich etwas, und Sie sehen, dass seitdem die AfD fundiert und energisch Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk anbringt, haben das auch andere aufgegriffen. Das ist ja ohnehin etwas, wie die AfD seit Jahren schon aus der Opposition heraus wirkt, diese Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder an der Migrationspolitik zum Beispiel, auch an der EU, das ist doch von den Altparteien alles nur aufgegriffen worden, weil sie sehen, dass die AfD da Themen anspricht, die den Bürgern wichtig sind. Und natürlich macht das Sinn, dass man da anfängt zu streichen. Da hat man ja auch in den Öffentlich-Rechtlichen teilweise mit einer zaghaften Selbstkritik begonnen. Ja, und muss das alles immer mehr werden. Aber wie gesagt, das ist erstens ist es eine Reaktion darauf, dass wir diese Kritik aus der Bevölkerung, dass wir die eben auf breiter Flanke in die Öffentlichkeit getragen haben. Und es ist natürlich zu wenig. Deshalb sagen wir, das sind erste Belege dafür, dass diese Kritik wirkt und gleichzeitig greift es nicht weit genug. Wir beharren auf unserem Prinzip des Grundfunks und da kann man das Budget auf 10% des aktuellen Budgets reduzieren.
Die Wirtschaft in Deutschland ist in der Krise. Da spreche ich jetzt noch gar nicht von der Preisentwicklung der vergangenen Tage, sondern auch bereits in den letzten Jahren geht es eigentlich nur noch bergab, auch in Rheinland-Pfalz. Vor ein paar Tagen wurden jüngste Zahlen veröffentlicht, -1,1% im Jahr 2024. Das scheint die aktuellste Statistik zu sein. Und das ist auch das dritte schrumpfende Jahr in Folge. Nicht alles lässt sich da landespolitisch lösen. Da sind bundespolitische Rahmenbedingungen zu beachten. Da ist die EU, da ist die Welt. Aber was wäre denn Ihr Konzept für Rheinland-Pfalz, was Sie tatsächlich auf Landesebene verwirklichen können?
Ja, vielen Dank. Also zunächst mal ist schon festzuhalten, dass Rheinland-Pfalz eben der Blinde unter den Einäugigen ist, dass wir seit längerer Zeit Schlusslicht sind beim Wirtschaftswachstum, hinter alle anderen Bundesländer zurückfallen. Dafür gibt's tatsächlich übergeordnete Faktoren, die aber auch in Rheinland-Pfalz begründet sind. Wir sprechen ja viel mit der Wirtschaft, mit Unternehmen. Ein Thema, das sicherlich alle haben, das ist eben das Thema Energiekosten. Energiepreise, unsere Energiewende, ausschließlicher Fokus auf völlig erneuerbare Energien. Das hat gleichzeitig mit dem Ausstieg, dem gleichzeitigen Ausstieg aus Kohle und Kernkraft, mit den Preismechanismen für die höchsten Energiepreise weltweit gesorgt. Das wird hier in Rheinland-Pfalz auch massiv vorangetrieben. Wir haben zum Beispiel die Flächenziele, die andere Bundesländer jetzt für erneuerbare Energien haben, werden hier übererfüllt. Bayern soll 1,8% seiner Landesfläche bereitstellen. In Rheinland-Pfalz hat man sich mit 2,2% bereit erklärt. Es wird also mehr Landesfläche für erneuerbare Energien bereitgestellt als für die gesamte Wirtschaft. Oder wenn Sie im Klimabereich unterwegs sind. Neben den hohen Strompreisen leidet unsere Wirtschaft ja auch unter diesen unsinnigen Klimaneutralitätszielen. In Deutschland haben wir ja die irre Idee, dass wir bis 2045 klimaneutral sein sollten, obwohl Deutschland und zumal Rheinland-Pfalz einen winzigen Einfluss aufs Weltklima haben. Das heißt, wir haben unsere Unternehmen in der Situation gebracht, wo sie durch die ganzen erforderlichen Einsparungsmaßnahmen einen signifikanten Wettbewerbsnachteil gegenüber ihren internationalen Wettbewerbern haben. Das hat man in Rheinland-Pfalz nochmal getoppt. Das heißt, wir haben ein Landesklimaschutzgesetz, wo wir nicht 2045, sondern 2040 klimaneutral sein wollen. Das heißt, Deutschland ist im Nachteil gegenüber dem Rest der Welt, Rheinland-Pfalz im Nachteil gegenüber dem Rest von Deutschland, der ja in der Zeit sogar entsprechend kompensieren kann dafür, was von Rheinland-Pfalz eben zusätzlich eingespart wird. Das sind Beispiele, wie Rheinland-Pfalz selber dazu beiträgt. Das würden wir natürlich alles kippen auf Landesebene, Landesklimaschutzgesetz, das Landessolargesetz, das Unternehmen verpflichtet, auf die Dächer aller Neubauten und Parkhäuser Solaranlagen zu setzen, treibt die Baukosten weiter hoch. Können wir also auf Landesebene direkt durchgreifen. Aber wir wollen natürlich auch auf Bundesebene Impulse setzen. Gebäudeenergiegesetz, wo die CDU ja eben nicht rangehen wird. Energiesteuer, CO2-Steuer, CO2-Bepreisung. Das wollen wir kippen. Das zu dem Thema Energiekosten, die ein wesentlicher Faktor sind. Dann haben wir das Thema Bürokratie. Das ist ja auch sowas. Die Unternehmen stöhnen und ächzen seit Jahrzehnten über die Bürokratie, die über sie ausgegossen wird, die sie fesselt, die sie lähmt. Die Unternehmen, die Handwerksbetriebe, die landwirtschaftlichen Betriebe, 18% davon entspringen in Brüssel. Und da sind wir, glaube ich, ohnehin die Einzigen, die da konsequent dagegen vorgehen wollen. Aber auch auf Landesebene haben die anderen Parteien maximal eine Nagelschere. Wir wollen mit der Kettensäge rangehen. Da gibt es mehrere Instrumente. Wir wollen alle Prozesse verschlanken, optimieren und dann digitalisieren. Wir wollen eine sogenannte Genehmigungsfiktion, das heißt ein Antrag wird entweder in 4 Wochen bearbeitet oder er gilt als angenommen. So machen wir da der Bürokratiebeine. Wir wollen einen Normenkontrollrat, wie auf Bundesebene und in Baden-Württemberg. Da sitzen dann ehrenamtliche Experten, die sich mit dem Bürokratieabbau befassen. Und die haben zum Beispiel in Baden-Württemberg schon Einsparungsvorschläge im 3-stelligen Millionenbereich entwickelt. Die sind dann von der grün-schwarzen Landesregierung nicht alle umgesetzt worden. Aber das geht schon sehr in die richtige Richtung. Und ein dritter Punkt ist die Infrastruktur. Auch die ist in Rheinland-Pfalz schlecht. Wir haben Milliardendefizite sowohl in den Straßen als auch in den Brücken. Wir haben eine nicht zureichende Mobilfunkabdeckung, Internetversorgung. Das wäre ja gerade die Sachen, deren wegen sich Unternehmen im ländlichen Raum ansiedeln. Es gibt im Landesentwicklungsplan gibt's unsinnige Flächenbeschränkungen in der Fläche des Landes, dass dann, ich meine, bei 700 Quadratmetern für zum Beispiel den stationären Einzelhandel die Fläche begrenzt ist. Aber die neuen Konzepte sehen mehr vor, dann gehen die Unternehmen gar nicht dahin. Also insofern sind das 3 große Punkte, Energie und Energiekosten, Bürokratieabbau und eben die Stellung einer vernünftigen Infrastruktur. Und ja, letztlich, das Zuwanderungsthema wird ja von den anderen immer so aufgezogen, als ob man hier nur möglichst viel Willkommenskultur machen sollte und möglichst viel von der eigenen deutschen Kultur preisgeben sollte. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, die Leute, die wir brauchen hier in Deutschland, das sind diejenigen, die nach Deutschland kommen, weil es Deutschland ist, weil es ein Land ist mit einer Kultur der Leistung, mit einer Kultur, die dafür steht, dass man hier etwas auf die Beine stellt und natürlich auch offen ist für anständige Menschen, die sich einbringen wollen. Und wenn wir hier Sicherheit, niedrigere Steuern, Wohlstand, eine gute Infrastruktur und ein gutes Bildungssystem zur Verfügung stellen, dann werden auch diese Leute kommen. Das Bildungssystem spielt auch noch für die Wirtschaft eine Rolle. Und ich glaube, wenn wir das auf die Beine stellen, dann werden unsere Unternehmen wieder wettbewerbsfähig sein, können Arbeitsplätze aufbauen, Wohlstand schaffen. Die Arbeitnehmer haben dann mehr Geld in der Tasche, ein positiver Kreislauf. Und so bringen wir Deutschland und Rheinland-Pfalz voran.
Erneuerbare Energien oder die Kritik daran, die haben Sie eben geäußert, die äußern auch andere in Ihrer Partei. Ich will sagen, wir müssen bleiben bei den fossilen Brennstoffen, auch für die Automobilindustrie ist vielleicht jetzt ein Thema eher für Baden-Württemberg oder Niedersachsen, aber natürlich auch für Rheinland-Pfalz. Jetzt sehen wir in den letzten Tagen, die Preise explodieren aus geostrategischen, geopolitischen Entwicklungen, wo jedenfalls Rheinland-Pfalz keinen Einfluss drauf hat und Deutschland nur sehr begrenzt. Halten Sie diese Grundsatzkritik an den erneuerbaren Energien denn noch aufrecht oder sagen Sie, wenn ich mir ansehe, was in der Welt passiert, ist es vielleicht auch doch ein Weg?
Nun, wir sind ja Verfechter der Technologieoffenheit. Das heißt, wir sind nicht dafür, dass man verschiedene Pfade verfolgt. Was wir eben kritisch sehen, ist, dass man eine Energieform steuerlich subventioniert und das bei anderen gar nicht tut. Und das ist halt eben bei der Windkraft der Fall. Letztlich funktioniert das Ganze nur, weil wir eine riesige Umverteilung machen, weil wir da viel Steuergeld investieren. Das halten wir nicht für zielführend. Und zu den aktuellen Preisentwicklungen, zum einen ist ja nun die Hoffnung, dass das keine Dauersituation ist. Und zum anderen ist es aber auch so, wenn wir den Blick werfen in unsere Nachbarländer, Österreich, da lagen die Spritpreise gestern noch bei 1,70, Luxemburg, habe ich heute gelesen, 1,50, Polen 1,70. Also ich glaube, ein Großteil der Treibstoffkosten, die ja unsere Bürger jetzt belasten, die sind steuerlich bedingt. So, und da ist die Frage, und das kritisieren wir ja ohnehin grundsätzlich, ich hatte, glaube ich, eben CO2-Bepreisung, Energiesteuer genannt. Wir wollen die ganz abschaffen, aber jetzt in der Krise, und dazu habe ich auch schon die Landesregierung aufgefordert, heute ist Ministerpräsidentenkonferenz und zur Entlastung unserer Bürger sollten die Ministerpräsidenten auf jeden Fall die Bundesregierung dazu auffordern und selbst einbringen, dass wir jetzt sofort für mindestens 3 Monate aussetzen, die Energiesteuer, die CO2-Steuer und Bepreisung und die Mehrwertsteuer auf Energie. Dann werden wir unsere Verbraucher nämlich entlasten. Und ich glaube, das wäre eine Maßnahme, wie wir diese Krise gut bewältigen können.
Steuern auf die Energie, auch auf den Treibstoff, sind ein großes Thema. Eine Kritik, die ich gerade gestern und heute viel gehört habe, dass auch Tankstellenunternehmen, dass Mineralölkonzerne hier Kasse machen, weil sie stärker erhöhen, als an den Spotpreisen die Preise hochgehen. Ist Ihre Kritik nur die Steuer oder sagen Sie auch, hier muss den Konzernen auf die Finger geschaut werden?
Ja, das ist richtig. Das ist schon auch eine Stoßrichtung. Und das war die zweite Forderung, die wir heute eingebracht haben, dass wir zumindest mal einen Mechanismus brauchen, wie es in Österreich gibt. Da darf man die Strompreise nur einmal, nicht die Strompreise, die Benzinpreise dürfen nur einmal am Tag angehoben werden. Und da muss man auch über eine Spritpreisbremse nachdenken. Das ist schon richtig, dass man aufpassen muss, dass sich da niemand an dieser Krise bereichert. Oder dass, wenn wir jetzt zum Beispiel die Steuern temporär aussetzen, dass dann die Konzerne einfach nachziehen und die Preise erhöhen. Also wir sind ja grundsätzlich Verfechter des freien Marktes, ganz klar. Und sehen staatliche Eingriffe grundsätzlich kritisch. Gleichzeitig muss man natürlich das Marktgeschehen auch in einem gewissen Rahmen regulieren. Und das wären jetzt Regulierungen, die wir für sinnvoll halten würden.
Wenn das Thema Migration, Islamismus, auch Abschiebungen bereits angesprochen. Und Sie haben sich, wenn ich es richtig gelesen habe, gegen Abschiebungen in Iran ausgesprochen. Und zwar nicht jetzt in den letzten Tagen, wo man sagt, aufgrund des Krieges ist natürlich eine völlig andere Situation entstanden, sondern auch vorher. Warum?
Nein, danke sehr. Gut, dass ich Gelegenheit hatte, das richtig zu stellen. Das ist vielleicht aus konkret auf die Kriegssituation bezogen. Und da muss man natürlich schon sagen, da ist jetzt ein Krieg und deshalb kann man da vorerst nicht abschieben. Aber das ist natürlich auch so, sobald dieser Krieg dann vorbei ist, wir hoffen, dass das bald der Fall ist, werden die Abschiebungen fortgesetzt. Diese Kriegssituation gilt nicht für andere Länder. In Afghanistan ist der Krieg vorbei, in Syrien ist der Krieg vorbei. Also wir sind natürlich die Partei, die konsequent Abschiebungen auf allen Ebenen fordert. Wir wollen eine große Rückführungsoffensive in Rheinland-Pfalz. Wir haben in Rheinland-Pfalz fast 10.000 nicht bleibeberechtigte Personen. Davon ist auch der größte Teil nicht aus dem Iran im Übrigen. Also Großteil der Asylbewerber und hier Afghanistan, Syrien, Somalia, andere Länder, da ist Iran der relevantesten Herkunft. Und ja, es wird aber sogar weniger abgeschoben als in der Spätphase der Bundesampel. Die Abschiebungen, die durchgeführt werden sollen, die scheitern dann, weil man den Leuten das ein paar Wochen vorher mitteilt, die dann ganz zufällig eben nicht dort sind, wo man sie anzutreffen hofft, um sie abschieben zu können. Das wollen wir mit einer ganz anderen Systematik betreiben. Wir wollen die Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber, die es aktuell am Flughafen Hahn gibt. Das ist ja eine Investitionsruine, mit der die Landesregierung nie etwas anzufangen wusste. Die wollen wir aufbauen zu einer großen zentralen Einrichtung, wo man dann auch die rechtlichen Voraussetzungen und die Räumlichkeiten hat für den flächendeckenden Einsatz von Ausreisegewahrsam, von Abschiebungshaft. Und von dort aus, da ist ein Flughafen, wollen wir dann auch wirklich massenhaft abschieben und das gerne auch im Rahmen eines nationalen Pilotprojekts. Ich glaube, der Hahn ist eine ideale Immobilie, anderen Bundesländern anbieten, dass wir da ins Tun kommen. Und ich bin in den Mainstream-Medien schon oft dafür kritisiert worden, dass ich gesagt habe, wir schieben ab, bis die Startbahnen glühen. Aber zu der Aussage stehe ich. Das ist ein Symbol dafür, dass wir hier endlich diese Abschiebungsverweigerung, dieses unsägliche Versagen der letzten Jahre korrigieren müssen. Dass wir massenhaft abschieben müssen. Nicht bleibeberechtigt schon straffällige Personen. Und natürlich das zum Wohle unserer Bevölkerung und auch zum Wohle der gesetzestreuen integrierten Ausländer, für die wir auch Politik machen. Wer sich zu unserem Land bekennt, wer hier dazu beiträgt, hat von uns nichts zu befürchten. Im Gegenteil, den beschützen wir auch.
Hahn, vielleicht für die Zuschauer, die sich nicht so auskennen, ist mal für Ryanair als so eine Art Satellitenflughafen von Frankfurt gebaut worden oder ausgebaut worden. Steht jetzt weitgehend leer in Ihrer Partei. Diskutiert man vielleicht manchmal darüber, wie man das so nennt? Manche sagen Remigration. Benutzen Sie diesen Begriff?
Wir benutzen ihn so, dass klar ist, dass eben unser eigenes Konzept gemeint ist. Es wird ja versucht, da Dinge hineinzugeheimnissen, die die AfD gar nicht meint. Es gibt ein AfD-eigenes Konzept der Remigration, bei dem eben klargestellt wird, Remigration bedeutet, das ist ein wissenschaftlich etablierter Begriff, dass man Migrationsströme umkehrt. Und das ist eben angesichts der ungesteuerten Massenzuwanderung seit 2015 eine Nettozuwanderung. Ich meine, es sind 5 Millionen Personen, davon viele nicht bleibeberechtigt. Und bei anderen ist dann eben die Frage, selbst wenn sie jetzt bleibeberechtigt sind, die Kriege, Konflikte sind vorbei, kann das irgendwann wieder umgekehrt werden. Insofern bezieht sich das natürlich, wenn wir von Remigration sprechen, auf die Rückführung, auf die Remigration von nicht bleibeberechtigten Personen, insbesondere von straffälligen Personen. Es bezieht sich darauf, dass Personen, die aus Asylländern kommen und deshalb eine temporäre Bleibeberechtigung haben, vielleicht, wenn die Konflikte vorbei sind, denn Asyl ist Hilfe auf Zeit, dann diese Bleibeberechtigung wieder entzogen wird. Und natürlich ist es auch bei jemandem, der hier irgendwann einwandert und einen Aufenthaltstitel hat, wo man aber sieht, er hat während seines Aufenthalts nie zu unserer Volkswirtschaft beigetragen, hat immer von Sozialhilfe gelebt, integriert sich nicht. Auch dann kann man das, und das würden wir dann auch tun, kritisch überprüfen und die Bleibeberechtigung nicht verlängern. Klar ist aber auch, dass es natürlich nicht um integrierte Ausländer geht, die hier zu unserer Gesellschaft beitragen, die legal eingereist sind. Und natürlich vor allem nicht um deutsche Staatsbürger. Für die gilt das Thema Remigration insgesamt nicht. Das steht auch so in unserem Programm drin. Aber natürlich lassen wir uns Begrifflichkeiten nicht verbieten.
Die sagen, man kann es wieder umkehren. Ich hatte jetzt in den letzten Tagen gelesen, die demografische Entwicklung ist so, dass vielleicht in einigen Jahrzehnten das Verhältnis autochtone Migranten sich umkehrt. Es gibt auch bei Ihnen in der Bundestagsfraktion jemanden, der gesagt hat oder in etwa gesagt hat, man muss sich jetzt einfach damit abfinden und quasi so kulturelle Räume nebeneinander schaffen. Die sagen aber schon, wir können diese ganze Entwicklung seit Merkel umkehren.
Ja, dieses nebeneinander herleben halte ich für grundfalsch. Wir wollen ja hier keinen Flickenteppich, was ich so vollständig komplett ablehne. Wer hier hinkommt und sich integriert, und mit der Integration meine ich dann eben natürlich Unbescholtenheit, natürlich, dass die Person dann zur Wirtschaft, zur Gesellschaft beiträgt. Dazu meine ich auch, aber auch eine kulturelle Assimilierung. Das heißt, die Leute müssen ihre Wurzeln nicht verleugnen, aber sie müssen ganz klar sich zu Deutschland bekennen. Das heißt, zu unseren Grundwerten, zu unserer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung. Und nur solche Personen möchten wir auch einbürgern. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir diese Blitzeinbürgerungen sofort beenden. Das ist ja das, was im Moment versucht wird. Es wird versucht, diese Politik der Massenzuwanderung durch massenhafte Blitzeinbürgerungen unumkehrbar zu machen. In Rheinland-Pfalz im Übrigen wird ja teilweise sogar eingebürgert ohne Sprachtests. Also ein absolutes Unding. Das halten wir für ganz essentiell, dass wir zurückkehren zum Staatsbürgerschaftsrecht vor 93. Da waren Einbürgerungen möglich, aber nicht als Rechtsanspruch. Man konnte also die deutsche Staatsbürgerung nicht ersitzen, hat sie nicht nachgeworfen bekommen nach ein paar Jahren, weil man lang genug im Land war, sondern das muss der krönende Abschluss sein eines Integrationsprozesses, wo ja am Ende eben dann, wenn jemand sich zu Deutschland bekennt, hier zum Land beigetragen hat, er dann irgendwann die Möglichkeit hat, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erwerben, wo das dann überprüft wird. Insofern solche Leute, die können dann natürlich zu unserem Land beitragen. Und gleichzeitig ist es schon so, dass von denjenigen, die jetzt hier sind, die nicht Bleibeberechtigten, natürlich zurück in ihre Herkunftsländer müssen. Und bei anderen ist es schon so, wenn Kriege vorbei sind, Konflikte vorbei sind, dann ist halt auch zu überprüfen, ob warum jetzt eine Aufenthaltsgenehmigung verlängert werden sollte, ob die Leute dann nicht besser in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Und die Marschrichtung muss sein, wer aber hier ist, der muss bereit sein, ein Deutscher zu werden, sich kulturell hier anzupassen in dem Sinne. Und wer das nicht tut, der hat aus unserer Sicht hier, sollte nicht eingebürgert werden, dessen Aufenthaltsgenehmigung sollte nicht verlängert werden. Und gleichzeitig muss man natürlich auch dafür sorgen, dass die Menschen hier im Land wieder selber auch Zuversicht für die Zukunft haben, dass sie sich Kinder leisten können. Da haben wir als AfD ja auch eine ganze Reihe von Entlastungsmaßnahmen im Programm. Also ich denke, dass das gut möglich ist und ich denke, dass wir schon auch viele brauchbare Leute mit Migrationshintergrund hier haben, die gute Deutsche sind. Wir kriegen viel Zuspruch von integrierten Zuwanderern, von Deutschen mit Migrationshintergrund, die sich zu unser Land bekennen, die teilweise eine viel deutlichere Sprache sprechen als viele Deutschstämmige. Und das sind für mich bessere Deutsche als diese ganzen schwarzen, roten, grünen und gelben Deutschlandabschaffer in unseren Parlamenten.
Jan Bollinger, Fraktionsvorsitzender und Spitzenkandidat der AfD in Rheinland-Pfalz. Der Wähler wird noch in diesem Monat entscheiden. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht.